Gnaden wünschen.« Püssel verneigte sich steif. So ging es fort und fort und fort, und jeder Bittsteller langweilte sie mehr als der vorige. An diesem Abend, als der Letzte schließlich hinaus war und sie mit ihrem Sohn ein einfaches Abendessen zu sich nahm, sagte sie zu ihm, »Tommen, wenn du deine Gebete vor dem Schlafen sagst, danke der Mutter und dem Vater, dass du noch ein Kind bist. König zu sein ist harte Arbeit. Ich verspreche dir, es wird dir nicht gefallen. Sie picken an dir herum wie die Krähen. Jeder will ein Stück von deinem Fleisch.«
»Ja, Mutter«,
antwortete Tommen traurig. Die kleine Königin musste ihm von Loras erzählt haben. Sir Osmond sagte, der Junge habe geweint. Er ist jung. Bis er in Joffs Alter ist, wird er sich nicht mehr erinnern, wie Loras ausgesehen hat.
»Ich würde ihn das Picken nicht übel nehmen«, fuhr ihr Sohn fort. »Eigentlich sollte ich euch jeden Tag zum Hof begleiten, um zuzuhören. Margiri sagt...«
»Margiri redet viel zu viel«, fauchte Kersai. »Für einen halben Groschen würde ich ihr gern die Zunge herausreißen lassen.«
»Sagt so etwas nicht«,
schrie Tommen plötzlich, wobei sein kleines, rundes Gesicht rot anlief.
»Lasst ihre Zunge in Ruhe! Fasst sie nicht an! Ich bin der König, nicht ihr!«
Sie starrte ihn ungläubig an. »Was hast du da gesagt?«
»Ich bin der König! Ich habe zu sagen, wem die Zunge herausgerissen wird, nicht ihr! Ich lasse es nicht zu, dass ihr Margiri wehtut! Nein, ich verbiete es!«
Kersai packte ihn am Ohr und zerrte den kreischenden Jungen zur Tür. Dort stand Sir Boros blauend Wache.
»Sir Boros? Seine Gnaden hat sich vergessen. Begleitet ihn doch bitte in sein Schlafgemach und bringt Pater zu ihm. Diesmal wird Tommen den Jungen selbst schlagen, und zwar so lange, bis er an beiden Wangen blutet. Sollte sich seine Gnaden weigern oder ein Wort des Protestes äußern, ruft Quibern und sagt ihm, er solle Pater die Zunge entfernen, damit seine Gnaden lernt, welchen Preis solche Frechheit hat.«
»Wer hier befehlt?« keuchte Sir Boros und blickte den König unbehaglich an. »Euer Gnaden, wenn ihr bitte mitkommen wollt.«
Die Nacht senkte sich über den Red Keep, und Jocelyn machte im Kamin der Königin Feuer, während Dorcas die Kerzen neben dem Bett anzündete. Kersai öffnete das Fenster, um ein wenig Luft zu schnappen, und sah, dass wieder Wolken aufgezogen waren und die Sterne verbargen.
»So eine düstere Nacht, euer Gnaden«, murmelte Dorcas.
»Ja«, dachte sie, »aber nicht so dunkel wie im Jungfrauengewölbe oder auf Dragonstone, wo Loras Tyrell verbrannt und blutend da niederliegt, und nicht so dunkel wie in den schwarzen Zellen unter der Burg.« Die Königin wusste nicht, weshalb ihr solche Gedanken kamen. Sie hatte sich entschlossen, nicht weiter an Verlüsse zu denken. Zweikampf. Verlüsse hätte es besser wissen sollen, als einen solchen Dummkopf zu heiraten. Aus Stockworth war die Nachricht eingetroffen, dass Lady Tanda an einer Erkältung gestorben war, eine Folge ihrer gebrochenen Hüfte. Die schwachsinnige Lollys war zur Lady Stockworth ausgerufen worden, Sir Bronn war ihr Lord.
»Tanda ist tot, Geiz liegt im Sterben. Glücklicherweise bleibt mir noch Mondbub, sonst gäbe es am Hof überhaupt keine Narren mehr.«
Die Königin lächelte, als sie den Kopf auf das Kissen legte.
»Als ich sie auf die Wange küsste, konnte ich das Salz ihrer Tränen schmecken.«
Sie träumte einen alten Traum von drei Mädchen in braunen Mänteln, einem bärtigen alten Weib und einem Zelt, in dem es nach Tod roch. Im Zelt des alten Weibs war es dunkel unter dem hohen, spitzen Dach. Sie wollte nicht hineingehen, genauso wenig wie damals mit 10. Doch die anderen Mädchen beobachteten sie, also konnte sie nicht einfach davonlaufen. In ihrem Traum waren sie zu dritt, so wie sie es im wirklichen Leben auch gewesen waren. Die fette Jane Farman trödelte wie stets hinterher.
Ein Wunder, dass sie überhaupt so weit mitgekommen war.
Melara Heatherspoon war kühner, älter und hübscher, wenn auch sommersprossig. In ihren schlichten Mänteln hatten sich die drei mit hochgeschlagenen Kapuzen aus den Betten geschlichen und den Turnierplatz überquert, um die Zauberin aufzusuchen. Melara hatte die Dienstmädchen darüber tuscheln gehört, dass sie einen Mann verfluchen oder dazu bringen konnte, sich in eine Frau zu verlieben, dass sie Dämonen rufen und die Zukunft vorhersagen konnte. In Wirklichkeit waren die Mädchen atemlos und ausgelassen gewesen, hatten unterwegs geschwatzt vor Aufregung und aus Angst. Im Traum verhielt es sich anders. Im Traum waren die Pavillons Schatten, die Ritter und ihre Diener Wesen aus Nebel. Die Mädchen wanderten lange, ehe sie das Zelt des alten Weibs fanden. Zu dem Zeitpunkt waren bereits alle Fackeln erloschen. Kersai beobachtete die Mädchen, die sich aneinander drängten und leise miteinander sprachen. »Geht zurück«, wollte sie ihnen sagen. »Geht fort, das ist nichts für euch.« Doch obwohl sie die Lippen bewegte, kamen keine Worte heraus. Lord Tywins Tochter trat als erste durch die Zeltklappe, Melara folgte ihr. Jane Farman war die letzte und versuchte sich wie stets hinter den beiden anderen zu verstecken. Im Zelt mischten sich die verschiedensten Gerüche, Zimt und Muskatnuss, roter und weißer und schwarzer Pfeffer, Mandelmilch und Zwiebeln, Nelken und Zitronengras und kostbarer Safran, dazu fremdartigere, noch seltenere Gewürze. Das einzige Licht spendete ein eisernes Kohlenbecken in Form eines Basiliskenkopfes, ein trüber grüner Schein, in dem die Wände des Zeltes kalt und tot und verwest aussahen. War es wirklich so gewesen? Kersai konnte sich nicht mehr recht entsinnen. Die Zauberin schlief in dem Traum, so wie sie einst im Leben auch geschlafen hatte. »Lassen wir sie in Ruhe«, wollte die Königin sagen. »Ihr kleinen Närrinnen weckt niemals eine schlafende Zauberin.« Doch ohne Zunge konnte sie lediglich zuschauen, wie das Mädchen den Mantel ablegte, mit dem Fuß an das Bett der Hexe trat und sagte, »Wart auf! Wir wollen unsere Zukunft wissen!« Als Maggie der Frosch die Augen aufschlug, stieß Jane Farman ein erschrockenes Quieken aus, floh aus dem